What's up?
Here comes a big moment in the Tour de France.
Der Art Souverän.
That's a Sagan believes he has got it.
Julien Alaphilippe
gewinnt das Bergtrikot.
Geraint Thomas is our Tour de France champion.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Genauso ist es, die tägliche Dosis Tour de France. Die Tour de France 2019 hat begonnen und damit beginnt auch unser Special zur Tour de France, der Tourfunk. Jeden Tag fassen wir die tägliche Etappe zusammen. Heute im Studio Lukas Bergmann.
Servus.
Und meine Wenigkeit Thomas Gerlich. Wir starten direkt rein. Heute, es war die erste Etappe, ging los in Brüssel. Wir wollen es zusammenfassen, quasi stichpunktartig, was ist passiert? Es ging los, direkt eine Ausreißerattacke zu Beginn. Vier Leute sind vorne weggezogen.
Vor allem mit Greg van Avermaet, das ist der bekannteste aus dieser Ausreißergruppe. Der hat sich dann auch das Bergtrikot geholt. Danach Espora wieder rangefahren, wollte unbedingt die Sprintwertung, dass Sagan die gleich gewinnt. Dann absolut hektisches Rennen, zwei größere Stürze, einmal in den Vogelsang verwickelt war.
Fotofinish.
Und Grönewegen natürlich und dann das Fotofinish. Wahnsinnig knappe Entscheidung zwischen Teunissen und Sagan und tatsächlich Teunissen, der Holländer, hat es gemacht und damit ist ein Holländer im gelben Trikot.
Ja, es ist schon wahnsinnig viel passiert am ersten Tag, also kein lockeres Antasten oder so, sondern sehr schnelles, sehr nervöses Rennen mit super spannendem Finish. Bevor wir das gleich von vorne aufrollen und detailliert drüber sprechen und euch erzählen, was passiert ist, wollen wir noch einmal auch kurz schauen, was denn sonst so passiert, was denn außenrum passiert.
Ja, ganz wichtig ist natürlich bei der Tour de France auch immer ein bisschen die Kultur, dass auf einmal so mitten in die Etappe rein mir so ein Florian Nass oder wer auch sonst immer gerade kommentiert, auf einmal ein bisschen kulturelle Geschichte auch ein bisschen näher bringt. Und das gehört irgendwie zur Tour de France dazu, deswegen muss das auch in diesem Podcast seinen Platz haben. Und da wir ja in Brüssel sind im Moment mit dem Grand Départ, haben wir uns heute das Bier vorgenommen, besser gesagt du, Thomas.
Der Blick übers Lenkerband.
Das Van der Velde-Gesetz 1919 gilt als Hauptgrund für die Vielfalt belgischer Biersorten. Das Gesetz besagte nämlich, dass der Verkauf von Spirituosen in Bars verboten wird. Die Belgier waren aber clever und haben einfach den Alkoholgehalt im Bier erhöht. So wurde das berühmte belgische Starkbier erfunden. Mehr als 1000 eigene Biervarianten gibt es in Belgien und seit 2016 ist es auch UNESCO-Weltkulturerbe. Die Bierkultur ist in Belgien ähnlich ausgeprägt wie die Begeisterung für Radsport. Dazu eine Portion belgische Pommes mit passender Soße. Fertig, das Malle des kultivierten Genießers.
Jetzt habe ich Durst.
Ich habe Hunger. Haben wir uns ja schon geeinigt. Also, das gibt es dort zu sehen. Das war der Blick über das Lenkerband. Aber jetzt wollen wir noch den Blick auch direkt wieder aufs Sportliche richten und das Ganze von vorne aufrollen. Ja, es ging los mit der Präsentation und quasi der feierlichen Eröffnung der Tour de France, am Anfang recht locker. Aber sobald die Fahne zum Start, zum wirklichen ernsten Start geschwenkt wurde, ging es direkt los.
Ja, hat man natürlich wieder gesehen. Die kleineren Teams zum Start der Tour de France wissen ganz genau, an dem Samstag, da schaut die ganze Radsportwelt zu. Da will man sich vorne zeigen. Deswegen kein Wunder, dass da dann Cofidis vorne fährt oder Vanti-Gobert einen Fahrer vorschickt. In dem Fall auch Katjuscha, die bei der Tour eben auch nicht so die hohen Karten haben. Und es ging natürlich auch um dieses Bergtrikot heute. Da hatten die kleineren Fahrer dann natürlich ein bisschen Pech, dass mit Greg van Avermaet einfach ein überragender Fahrer da mit vorne drin war. Er hat sich wieder in starker Form gezeigt und sich gleich dieses Bergtrikot gesichert. Und es war ein sehr kluger Schachzug.
Ja, also noch nie war es so leicht, das Bergtrikot zwei Tage lang in Folge zu tragen.
Genau, weil morgen ist ja das Teamzeitfahren.
Genau.
Und da
wird keine Bergwertung.
Also er hat es auf jeden Fall jetzt schon mal zwei Tage. Und danach kommt auch, glaube ich, nur eine Etappe mit einer vierten Kategorie. Also da kann auch noch, glaube ich, keiner an ihm vorbeiziehen. Also es sind vielleicht sogar schon drei Tage, die er sicher hat. Das ist natürlich schon mal eine Ansage.
Vor allem, es war wirklich kurz Gas geben am Anfang. Also ich will das nicht kleinreden, aber es war ein kleiner Effort quasi dafür. Jetzt hat er das Trikot, hat sich auch direkt danach wieder zurückfallen lassen. Ich glaube, das fanden die anderen drei Ausreißer nicht so cool irgendwie. Dachten sich, ah, vielleicht fährt er mit. Aber der hat seinen Job gemacht, hat das Trikot jetzt für zwei Tage sicher. Ja, und so einfach war es tatsächlich noch nie.
Der hofft natürlich so ein bisschen auf das, was morgen kommt, dann mit dem Teamzeitfahren, dass dort das Team vielleicht ihm das gelbe Trikot bescheren kann, so ähnlich wie es letztes Jahr war, da hat er es ja danach acht Tage getragen. Also deswegen hat er sich zurückfallen lassen, absolut verständlich, dass sich die kleinen Teams da vielleicht ein bisschen drüber aufregen, aber auch absolut verständlich aus Greg van Avermaet sich da zurückfallen
Definitiv.
Zu lassen.
Das war sein Job. Ja, und dann ging es weiter, er hat sich zurückfallen lassen und dann
ging es weiter mit dem Bora-Zug. Ne? Die haben dann ein bisschen angefahren, das Rennen ist dann ein bisschen so dahin geplätschert und dann haben sie halt ein bisschen Formation gemacht, weil klar war, gut, das nächste Ziel ist die Sprintwertung zwischendurch und die wollten sie sich holen in Person von Peter Sagan und die haben sie sich geholt in Person von Peter Sagan.
Hat mich ein bisschen gewundert, weil so 70 Kilometer vor dem Ziel gibst du dem Rennen natürlich dann nochmal die Möglichkeit, mehr Chaos anzustiften. Also sprich, wenn die so früh die Ausreißer einholen, was sie ja dann dadurch gemacht haben, dann hast du danach die Möglichkeit, wieder für jeden aus diesem Feld zu attackieren. Und das bringt natürlich zusätzliche Hektik rein. Es gab ja dann noch mal einen Ausreißer. Das war klar, dass das nichts wird. Sie haben es dann schon wieder kontrolliert und kontrolliert gefahren. Aber hat mich trotzdem gewundert, dass sie da so viel Risiko irgendwie auch gehen in Richtung dieser einen Sprintwertung auf der ersten Etappe gleich.
Aber hat sich für Sie dann im Endeffekt gelohnt?
Hat sich gelohnt. Sagan absolut souverän, die sich die Sprintwertung geholt. Hat man auch gleich gesehen, die anderen Sprinter wollten alle auf den Etappensieg irgendwie, weil er so mit Michael Matthews zusammen der Einzige, der da so ein bisschen mitgesprintet ist. Aber Matt hat es auch ein bisschen probiert. Fand ich ganz nett.
Genau. Und dann wurde es wahnsinnig hektisch. Also das haben jetzt auch nach der Etappe viele Fahrer schon in den ersten Interviews gesagt, dass es ein wahnsinnig hektischer Auftakt war. Super schnell irgendwie und alle total nervös. Also ich glaube, Nils Pollitt war es vorher, der gesagt hat, er war sich während der Etappe echt schon sicher, dass es irgendeinen Crash geben wird. Also er wusste, da wird was passieren, weil es quasi kein Prolog, wo man locker reinkommt und die Anspannung ein bisschen runtergehalten wird, sondern es war direkt die Startnervosität im ganzen Feld, hat dann eben auch zwei Stürze gab es, einen großen eben dazu geführt. Der erste war dann eben direkt Favorit.
Vogelsang. Das ist genau das Problem dieser Teams, das zum Beispiel Team Ineos nicht hat, weil die hat man wieder gesehen, die sind sofort vorne weggefahren, hatten ihren Zug da aufgebaut und das ist eben diese krasse Stärke des Team Ineos, dass die haben nicht unbedingt dann immer nur die krassen Bergfahrer, wie es andere Teams manchmal aufstellen, sondern sie haben halt eben auch auf diesen Flachetappen die Möglichkeit, da vorne einen Zug aufzubauen. Und bei Vogelsang, bei Astana hat er das eben nicht. Dann rutscht er auf einmal irgendwie da ans Ende des Feldes, am Bordstein hängen geblieben, zack, Platzwunde. Also ich glaube und ich hoffe, dass er glimpflich davon gekommen ist. Wenn er genäht worden ist, dass es dann schon wieder geht.
Er ist ja dann auch relativ schnell, sind die auch wieder ans Feld rangefahren und er wirkte auch nicht beeinträchtigt, wobei es natürlich spektakulär und böse aussah. Ne? Dieses blutverschmierte Gesicht, vom Auge lief das Blut runter und er sitzt da auf dem Fahrrad. Also für epische Bilder hat das auf jeden Fall gesorgt, aber wir hoffen natürlich, dass der ganz normal weiterfahren kann. Es ist sehr, sehr bitter, wenn so ein starker Fahrer jetzt direkt in der ersten Etappe schon quasi da schon der Grund ist, warum er dann nicht gescheit zu Ende fahren könnte. Und dann kam aber der große Sturz, der das Rennen ja mitentschieden hat und besonders für einen sehr, sehr bitter war, nämlich für Grönewegen. 500 Meter vor dem Ziel, im Sprint, super schnell unterwegs und dann sind sie auf einmal geflogen.
Dylan auf Grönewegen, ja. Er ist da irgendwo mitten im Feld drin gesteckt. Also Jumbo Visma wollte eigentlich unbedingt da nach vorne kommen, hat man schon gemerkt. Waren aber irgendwie ein bisschen eingekeilt, haben nicht so zusammengefunden. Das ist mir generell heute aufgefallen, dass viele Teams ab und zu irgendwie auseinandergerissen waren. Also dieses Formieren im Team war wie für so eine erste Etappe typisch. Hat irgendwie nicht so ganz funktioniert und da auch eben bei Jumbo Visma. Und dann steckt er auf einmal in der Mitte dieses Feldes. Mhm. Vor ihm hat sich einer zurückfallen lassen. Dann konnte es aus der Vogelperspektive nicht so genau erkennen, wer es war. Und dann fährt er einfach auf. Zack. Und es ist super bitter. Ich meine, er wollte unbedingt für Holland das gelbe Trikot wiederholen.
Das erste Mal seit 30 Jahren, genau. Und also man hat es ihm auch direkt angesehen. Ne? Der ist gestürzt, sich kurz auf die Knie geschaut und dann nur noch den Kopf zwischen die Beine. Und wirklich so sichtbar enttäuscht. Sehr, sehr bitter für ihn.
Sehr, sehr bitter für ihn persönlich und ich glaube, er hat in dem Moment auch das Gefühl gehabt, er hat das Team im Stich gelassen, dass er dann natürlich so einen starken Teamkollegen hat, Teunissen, der dann trotzdem für Jumbo Visma und auch für Holland das gelbe Trikot holt.
Wahnsinnsgeschichte
auch. Ist eine Wahnsinnsgeschichte und ich glaube, dass Grönewegen dann doch ein bisschen ruhiger schläft heute Nacht mit dem Wissen, okay, das Team hat trotzdem das gelbe Trikot.
Genau, da ging es dann nämlich zum Zielsprint, weil das war wirklich, es war Fotofinish, man konnte es wirklich, wir haben es glaube ich selber eine Minute warten müssen nach der Etappe, bis der Sieger wirklich feststand, weil das ja so knapp war. Sagan ist dann irgendwann rausgefahren, war lange irgendwie noch in Führung und Teunissen hat sich da irgendwie ganz, ganz knapp rangekämpft und halt war am Ende, also das waren ja Millimeter, die der mit seinem Vorderrad das noch nach vorne gestreckt hat ins Ziel, um da an Peter Sagan noch vorbeizufahren. Also super spannendes Finish auf jeden Fall.
Erstmal Wahnsinn, was da auch davor schon abgegangen ist, wie viele Ellenbogen es gab. Also Sagan hat da ordentlich mit seinem Ellenbogen gearbeitet. Irgendein Katjuscha-Fahrer war es Nils Pollitt. Rick Zabel, glaube ich, war da schon weg, ist da fast in die Bande gekracht.
Da hätte es fast noch ein, zwei weitere Crashs gegeben.
Emirates ja. War auch mal ganz nah an der Bande.
Da war viel Schulterkontakt, das war sehr, sehr eng.
Das war verdammt eng. Und dann auch Caleb Yoon, der auf einmal dann noch Viviani so zur Seite drückt und sich da den dritten Platz holt, aber in die Lücke zwischen Sagan und Teunissen nicht durchkommt. Also da, die Straße war so breit, aber trotzdem hat sich alles da irgendwie auf der rechten Seite abgespielt. Sehr hektisch. Also ein seltsamer Absolut. Sprint, irgendwie wusste ich auch nicht, es war kein klassischer Sprint. Die haben irgendwie auch so spät angefangen sprinten, war ein bisschen seltsames Rennen.
Ich glaube, wie gesagt, weil alle auch noch ein bisschen nervös waren. Also wir haben ein paar Interviews jetzt schon gesehen, wir zeichnen das ja relativ zeitnah nach der Etappe auf. Und da haben zwei der Fahrer auch direkt schon gesagt, dass es total komische Stimmung war, auch heute im Feld. Also super nervös, angespannt alle.
Ja, es ist halt genau das Problem, wenn du so ein Sprintfinale als erste Etappe machst.
Da kommen wir zur Diskussion. Das hat ein Fahrer vorhin im Interview gesagt, ne, die wollten das, die wollten spektakulär, die wollten da keinen lockeren Start und das ist quasi den Tourplan ein bisschen zu verdanken, dass sie das heute so gemacht haben, Kopfsteinpflaster bergauf, enge Straßen, sollte spektakulär werden, aber das führt dann natürlich auch zu diesen Stürzen und zu einem hektischen Rennen.
Ich glaube, Nikias Arndt war es, der es gesagt hat und das ist halt der Vorteil von einem Prolog. Das nimmt einfach den Druck raus, da fährt jeder dann für sich selbst so ein Zeitfahren und dann ist halt irgendwie schon ein bisschen dieses Gedränge ums gelbe Trikot ist halt immer extrem. Jeder will dieses gelbe Trikot und wenn du einfach 10 Sprinter hast, die so eine Etappe gewinnen können, 10 Teams haben nun mal nicht da vorne Platz am Feld. Das kann nicht funktionieren.
Ja, das war dann die erste Etappe. Kommen wir doch auch, können wir doch direkt mal einordnen. Wir haben nämlich noch eine weitere Rubrik, die das Ganze sportlich erklären soll, so quasi Gewinner und Verlierer. Und das sind bei uns die Ausreißer und Ausrutscher. Und da hören wir doch gleich mal, wer ist das heute geworden?
Ausreißer und Ausrutscher.
In dieser Kategorie geht es nicht immer nur um diesen klassischen Gewinner, der es heute natürlich Teunissen wäre, sondern wir suchen uns so ein bisschen die Randstories raus. Und für mich heute der Gewinner des Tages, Teamzusammenhalt bei Quickstep.
Das war Wahnsinn.
Das hat mich
Geile Story.
Überrascht, dass ich das gesehen habe. Julien Alaphilippe geht zurück ans Teamfahrzeug, weil der Rest gerade damit beschäftigt ist, Viviani zu beschützen. Und Alaphilippe, der steckt sich da die Flaschen noch und nöcher in sein Trikot.
Das war geil.
Und bringt für
so 7, 8 Flaschen Reißverschluss auf und hier noch eine. Und am Rücken hat noch eine reingepasst.
Und bringt er für sein ganzes Team. Das Alaphilippe, das ist der Teamkapitän. Also das ist der stärkste Fahrer in diesem Team im Moment. Also der wird wahrscheinlich wieder aufs Bergtrikot gehen, vielleicht ein paar Etappensiege holen. Und der ist danach auch ewig noch im Wind gefahren, hat noch ewig Anfahrer gemacht. Also das ist tatsächlich sehr interessant zu sehen, dass da auch so ein Teamkapitän komplett ackert. Das ist für mich deswegen der Teamzusammenhalt bei Quickstep heute der Gewinner. Nee, der Ausreißer.
Ausreißer ist der Ausreißer. So, dann fügt doch gleich hinzu, was war denn der Ausrutscher? Das war nicht ganz sportlicher Natur.
Nee, das war tatsächlich das Fernsehbild. Was ist da am Anfang passiert?
Stichwort Weißabgleich.
Also an dieser Mauer von Gerardsbergen mit dem Kopfsteinpflaster, das waren super geile Bilder, was die Zuschauer angeht. Aber habt ihr, also zumindest hier auf meinem Bildschirm sah das sehr seltsam aus, komplett Sättigung überdreht.
Orangene Trikots waren auf einmal pink, also es sah wirklich, sah aus wie
jeder
bei
jeder hatte einen hochroten Kopf.
Ja, das war wirklich so Instagram-Filter, drei Stufen zu viel.
Ja,
also so genau jemand, so der zum ersten Mal Instagram ausprobiert und sich denkt, Mensch, das sieht echt cool aus, aber nee.
Was ist los, liebe Tourorganisatoren? Ihr macht es seit über 100 Jahren.
Die müssen auch noch reinkommen.
Ja, es war die erste Etappe. Zu viel Hektik, auch scheinbar bei der Technik.
So ist es. Fassen wir es doch auch mal kurz zusammen, wie sind denn die Trikots vergeben? Gelbes Trikot ist klar, Teunissen hat die Etappe heute gewonnen. Grünes Trikot im Endeffekt auch. Da sind jetzt zwei Leute punktgleich, Teunissen und Sagan, beide 50 Punkte. Wird aber sagen, also an sich würde es Teunissen tragen, weil bei Punktegleichheit geht es nach Etappensiegen, aber der hat ja schon das Gelbe. Das heißt, das wird Sagan morgen für ihn in Vertretung
Sagan
tragen und auch schon mal für sich eintragen.
In gewohnter Manier. Also es ist was schon schlimm, Sagan im normalen Bora-Trikot zu sehen. Der ist seit 2011...
Im normalen, du meinst auch immer noch das nationale Meisterschaftstrikot.
Nein, das hat er eben nicht. Das hat ja Juri Sagan, sein Bruder. Und das ist ja das Seltsame. Er ist seit 2011, hat er entweder immer das Weltmeistertrikot gehabt oder hatte das nationale Meisterschaftstrikot. Und jetzt zum ersten Mal hat er es nicht. direkt einen Tag bei der Tour.
Und grün.
Und dann sofort wieder grün. Also Sagan im normalen Trikot, das sieht man einfach nicht oft.
Greg the Leg von Avermaet hatten wir schon. Der sichert sich das weiße Trikot mit den roten Punkten drauf. Bergwertung, wir hatten es schon angesprochen, noch nie war es so einfach. So ja, kurz Gas geben, schon zwei Tage hat das.
Schon ist dieses Team auf jeden Fall, CCC fühlt sich schon wieder gut vertreten, guter Tourstart. Stark, hätte ich so nicht erwartet.
Ja, und das weiße Trikot geht an Caleb Ewan, Dritter geworden heute. Starke Etappe auch von ihm.
Ja, aber morgen wird es verlieren. Also da ist Lotto Soudal zeitvertechnisch, glaube ich, nicht gut genug, um das zu holen.
Ja, bevor wir auf morgen schauen, schauen wir doch auch nochmal, was war denn heute in den sozialen Netzwerken los? Und zwar in den sozialen Netzwerken der Sportler. Und da wissen geneigte Radsportfans auch genau, was ich meine. Es geht um Strava. Da fahren ja sehr, sehr viele Tour de France-Fahrer, nutzen das ja auch und laden direkt danach. Und das ist echt cool. Das war wenige Minuten nach dem Finale der Etappe. Hatten sie ihre Aktivitäten schon hochgeladen? Und da wollen wir jetzt mal gucken, was war denn heute das Strava-Highlight?
Stravazen.
Es ja. gibt eigentlich nur einen Punkt, den man sich bei dieser Etappe da rausholen genau. kann. Und das war die Mauer von Gerardsbergen.
Auf Strava, Mur von Gerardsbergen. Das Segment heißt so, das ist ein Abschnitt, 1,08 Kilometer lang, durchschnittliche Steigung 8%, hat aber in der Spitze bis zu 20%. Also ist schon ein steiles Brett. Und war heute ganz spannend zu sehen, weil ich habe hier gerade mal die Bestenliste vor mir. Da ist wirklich der Warren Barguil, da sind einige bekannte Namen dabei. Markus Burkhardt heute auf Platz 3, Oliver Nasen auf Platz 5, Wout van Aert auf Platz 6. Die haben alle eine ungefähr ähnliche Zeit, aber wer da vorne sich das Segment heute geholt hat mit 9 Sekunden Vorsprung, war Xandro Moiris. Jetzt nicht der ganz große Name, aber der war eben in dieser Ausreißergruppe dabei.
Genau.
Diese vier Fahrer, die da vorgefahren sind, und hat dann die Bergwertung knapp verloren.
Ich bin gespannt, ob Van Avermaet auch noch was hochlädt, weil dann bin ich mir sicher, dass er der Gewinner des
dann
Tages wird. Aber
den Kombi geholt, ja.
Eben da vorne zu viert drum gesprintet und er ist jetzt scheinbar der Schnellste gewesen, der es hochgeladen hat. Und deshalb ist er da aktuell vorne, aber das sind schon sehr starke Werte an diesem Brett. Der war ja irre steil, dieser Anstieg.
Absolut. Also ein geiles Segment, da kann man durchaus mal hochbrettern. Aber er hat nicht den All-Time-Record quasi geholt auf diesem Segment. Das hat nämlich Magnus Cort Nielsen. Dieses Jahr bei der Flandern-Rundfahrt war er 3 Sekunden schneller.
Wie viel Watt? Wir wollen Wattzahlen hören.
510. Tritt er da hoch, Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,1 km/h, WAM, also die virtuellen Höhenmeter pro Stunde, 1825. Das sind Zahlen. Also jeder, der selber Strava nutzt oder das selber fährt, das ist geil.
Wie steil?
Ja, 8% Steigung durchschnittlich.
Und die steilste Stelle?
An die 20%. Ja, da würden wir schieben vielleicht. Ja, oder definitiv. Im kleinsten Gang mit 3 km/h da hochkriechen. Wie gesagt,
Durchschnitt. Bei Kopfsteinpflaster auch noch.
Das noch dazu, genau. 23,1% ist da das All-Time-Best. Mal gucken, was Greg Van Avermaet, wenn er das vielleicht noch hochlädt, können wir dann vielleicht morgen nachreichen. Heute auf jeden Fall hat sich das Strava-Highlight Xandro Moiris gesichert. Starkes Ding, darf sich heute mal zu Recht King of the Mountain nennen. Von diesem Segment. Und dann kommen wir doch schon zur morgigen Etappe. Schauen wir mal, was morgen los ist. Mannschaftszeitfahren. 2. Etappe. Was denkst du, wer wird's machen?
Ja, gibt's natürlich einige starke Teams. Ich schätze mal, Quickstep wird auf jeden Fall sehr weit vorne dabei sein. Ja, ich kann mir schon vorstellen, CCC hat letztes Jahr gezeigt, dass ihnen dieses Mannschaftszeitfahren liegt. Damals noch als BMC, da hatten sie natürlich auch noch ein bisschen andere Leute dabei als dieses Jahr, aber Greg Van Avermaet ist da auch schon starker. Das könnte auch so ein Tipp sein. Kann man immer schwierig einschätzen, wer da kompletter Favorit ist. Toni Martin wird natürlich versuchen, irgendwie dieses gelbe Trikot für sein Team zu halten. Also, dass Enel Jumbo da das hält, ist auch möglich, weil sie mit Toni Martin einen starken haben. Kommt ein bisschen drauf an, welches Team sich da am besten findet, aber ich glaube, das sind so die Namen. Also könnte schon noch sein, dass Lotto Enel Jumbo das Trikot halten kann. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch Quickstep.
Ich baue so ein bisschen auf Toni Martin. Weißt du warum?
Weil du ihn im Fantasy-Manager hast. Wer spielt Fantasy?
So ist es. Ja, wir haben eine Fantasy-Liga aufgemacht. Das ich wusste gar nicht, dass das für Tour de France gibt. Das finde ich
wegen.
Sensationell.
Ich hatte grüne wegen.
Ich darf dir auch verraten, du bist auch auf dem vorletzten Platz jetzt.
Super.
In der Liga. Ich bin immer noch auf Platz 3 vorgerutscht.
Weil ihr alle Sagan habt, ne?
Ja.
Ihr habt alle Sagan.
Da hat jemand auch 100 Punkte Vorsprung. Müssen wir gerade mal gucken, das muss ich jetzt mal gerade nachschauen, woran liegt
also
das?
Also Fantasy-Liga, kann man sich eigentlich noch anmelden, jetzt nach dem Start?
Das weiß ich tatsächlich auch nicht, das wäre spannend.
Auf jeden Fall eine Empfehlung, macht Spaß, kann man sich die Fahrer zusammenstellen und ja, ich hab heute auf grüne Wegen gesetzt. Ja,
Peter Sagan, der war der Punktelieferant heute.
Ja, natürlich.
Wurde von Art auch noch 56 Punkte. Oh,
Van Aert,
okay, Nico hat natürlich Peter Sagan und Caleb Ewan. Deswegen hat er so viel Vorsprung, deswegen ist er vorne.
Ja, das ist jetzt natürlich auf der Sprintetappe gut. Ich habe ein bisschen mehr auf die Klassiker-Spezialisten dann auch gesetzt.
Aber die Tabelle nach der ersten Etappe, die war noch nie wichtig. Ist noch nicht wichtig, wer da vorne ist, sondern wer in Paris vorne ist. Das wissen wir. So, das war's. Die Tour geht noch nicht nach Frankreich morgen. Sie bleibt noch in Brüssel. Erst übermorgen fährt sie dann nach Frankreich.
Teamzeitfahren
ist morgen. Wir bleiben dran. Und morgen, das war's jetzt mit der ersten Folge von unserem Tourfunk. Morgen kommt direkt Folge 2 hinterher. Jeden Tag für die nächsten 3 Wochen. Die geballte Ladung Tour de France.
Tour de France.
What's up? Der Radsport-Podcast.